Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo Jan.
Hallo Kirsten.
Jan, wir kennen uns jetzt ja auch schon noch gar nicht so lange, ein paar Monate. Und seitdem wir aber die Podcast-Aufnahmen so intensiv vorangetrieben haben, habe ich auch die Ehre, so ein bisschen Einblick in deinen Alltag als Priester, als Pfarrer zu bekommen. Und habe schon festgestellt, ja, es klingelt häufig an der Tür, es klingelt häufig dein Telefon, häufig mal spontan eine Hauskommunion, häufig nochmal spontan hier eine Beerdigung, häufig nochmal spontan hier ein Einsatz. Du fährst nicht allzu häufig in Urlaub, habe ich vernommen. Wie sieht's bei dir aus mit der Work-Life-Balance?
Ja, also Work-Life-Balance nach weitläufigen Vorstellungen in unserer Gesellschaft, da ist bei mir sicherlich einiges aus der Balance, das muss man schon sagen. Also so eine Woche, die kann schnell 50, 55 Stunden haben. Und wenn wir Hochzeiten haben, wie zum Beispiel um Ostern oder Weihnachten, oder in bestimmten anderen Situationen, wenn eine Freizeit begleitet wird oder so, dann kommt man deutlich auf ziemlich hohe Stundenzahlen. Das ist einfach so. Ich muss allerdings auch für mich sagen, dass das durchaus in einer gewissen Balance ist. Also manchmal wünsche ich mir natürlich schon ein gewisses Maß an Freizeit so und auch ja ein bisschen mehr Zeit für mich. Aber unterm Strich ist es ja auch so, dass ich den Weg gewählt habe, den ich gewählt habe, also halt eben Priester zu werden und für die Menschen, für die Kirche, für den Glauben und alles, was dazugehört, halt eben auch dann vollständig da zu sein.
Mm. Nun ist Work-Life-Balance mittlerweile so eine etablierte Notwendigkeit geworden. Also der Begriff taucht ja immer wieder auch im gesellschaftlichen Leben auf, vor allen Dingen im Berufsalltag. Ich kann mich daran erinnern, als Kind der 90er, das begann eigentlich donnerstags nachmittags mit der After-Work-Party. Also da wurde sich donnerstags abends nach getaner Arbeit, wurde sich getroffen im Kollegenkreis und man begann so das Wochenende einläuten zu lassen.
Genau, also ich habe mal eine Zeit lang in einer Sparkasse in Osnabrück gearbeitet, als Jahrespraktikant, als ich meinen Schulabschluss gemacht habe. Und der Donnerstag ging dann halt eben bis 18 Uhr. Und danach ging es dann in Osnabrück in eine etwas bessere Diskothek zur Afterwork-Party. Da waren dann die ganzen Schlipsträger und so weiter, die dann da halt eben ja ihren Spaß gehabt haben, wenn man so will. Auch in dem Bewusstsein, dass am nächsten Tag, also dem Freitag, der Arbeitszeit deutlich verkürzt war. Also da war am frühen Nachmittag dann häufig Schluss. Es wurden Überstunden abgebaut oder was auch immer man dann da so gemacht hat.
Ganz früher gab es ja immer noch den so berühmten Feierabend. Also ich weiß, meine Großeltern haben immer gesagt, an jedem Tag ist Abend Feierabend. Auf den Baustellen gab es das Feierabendbier. Also das heißt, diese After-Work-Party gab es einmal in der Woche und ist anscheinend dem auch so ein bisschen gewichen, dass man jeden Tag abends noch eine gewisse Zelebration macht des Feierabends.
Genau, früher war es ja auch so, also wir bedienen jetzt vielleicht Klischees in unseren Vorstellungen, aber man kam von der Arbeit nach Hause, hat zusammen zu Abend gegessen. Die klassische Familie versammelte sich am Esstisch, wie auch immer. Es gab ein sogenanntes Abendbrot, auch ein Begriff, so eine kleine Renaissance in unserer Zeit vielleicht gerade hat. Aber man ist so zusammengekommen und dann hat man sich im Grunde genommen, ja, ausgetauscht, unterhalten und ist in den Abend eingestiegen. Die Kinder gingen irgendwann zu Bett, die Eltern saßen noch einmal ein bisschen vor dem Fernseher, Tagesschau und solche Sachen. Mhm. So das Typische halt eben. Das ist sicherlich ein bisschen anders geworden. Das glaube ich schon auch.
Das glaube ich auch, weil das Bewusstsein, also ich sprich, damals war ja schon ein natürliches Bewusstsein dafür da, dass man die Arbeit auch mal ausklingen lassen muss, dass man die Arbeit auch mal sein lassen muss und dass man den Feierabend, den gemeinsamen Abend, das soziale Miteinander genießen kann. Und es herrscht da ja auch der Begriff des Feierns. Und trotzdem hat sich jetzt etwas etabliert wie eine Work-Life-Balance, was ja nochmal eine andere Dimension ist als ein Feierabend. Wie nimmst du das wahr?
Ja, schon auch so, ne? Also Work-Life-Balance ist halt ein Begriff, der seit einigen Jahren in unsere Gesellschaft, auch in unser Wirtschaftssystem hineingekommen ist. Und man schaut halt eben darauf, ja, wie ist Arbeit und Leben in eine Balance zu bringen. Mir fällt schon auf, dass das viel mit Freizeit, Freizeitgestalten zu tun hat. Das ist sicherlich deutlich anders geworden, als das früher der Fall gewesen ist. Da war, ich sag mal so, die 40-Stunden-Woche die Regel. Dann kamen für viele noch ein paar Überstunden dazu, die dann irgendwann abgefeiert wurden, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Mittlerweile hat sich da etwas verändert. Man denkt nicht mehr so sehr an die 40-Stunden-Woche, sondern eher an eine 30-Stunden-Woche, um dann halt entsprechend mehr für den Ausgleich zu tun. Eine Entwicklung, die ich durchaus ein bisschen auch, ja, problematisch sehe.
Inwiefern?
Naja, also wenn 30 Stunden gearbeitet wird, dann ist halt eben auch der Verdienst für 30 Stunden da. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es wirtschaftlich vertretbar ist. Also es geht jetzt hier um eine Tendenz, dass wir uns klar verstehen.
Ja, ja.
Im Detail muss man sicherlich nochmal hinschauen. Aber ich kann mir kaum vorstellen, dass es für eine 30-Stunden-Woche den Lohnausgleich gibt, den Einkommensausgleich gibt, wie für eine 40-Stunden-Woche. Es sind nun einmal 25% weniger Arbeitszeit und das wird irgendwie kompensiert werden müssen. Auf der anderen Seite kann ich mir allerdings auch vorstellen, dass diejenige Person, die eher 30 Stunden arbeiten möchte, 25 Stunden arbeiten möchte, das in Kauf nimmt, weniger Einkommen zu haben, Klammer auf, allerdings auch dann weniger in die Sozialsysteme einzahlt, was nochmal ein ganz eigenes Problemfeld ist, Klammer zu, dass diese Person in Kauf nimmt, okay, ich habe weniger Einkommen und ich nutze die Zeit, die ich habe, halt eben dann für andere Dinge. Vielleicht auch dann dazu oder hoffentlich auch dann dazu, Einkommen zu generieren, um so vielleicht auch zu einer eigenen größeren Lebenszufriedenheit zu kommen. Wie auch immer.
Stichwort Lebensqualität.
Ja.
Also man sagt ja schon, ich reduziere meine Arbeitszeit zugunsten von mehr Lebensqualität.
Ja, genau.
Dem widerspricht so ein bisschen eine Studie aus dem Jahr 2003 von dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die haben mal eine Studie gemacht, schon über 20 Jahre her, zu dem Thema Work-Life-Balance. Und die haben festgehalten, dass eine Work-Life-Balance durchaus auch für Unternehmen ein Motor für wirtschaftliches Wachstum sein kann.
Ja, das kann ich mir durchaus auch vorstellen. Okay, die Studie ist über 20 Jahre alt, aber eine zufriedene Mitarbeiterschaft schafft auch gleichzeitig Motivation in der Mitarbeiterschaft, im Kollegenkreis.
Das sehe ich auch so.
Also insofern ist eine ausgewogene Work-Life-Balance, und das bezeichnet ja das Wort Balance, also die Ausgewogenheit, ausgesprochen wichtig.
Da gibt es auch ein Modell der sogenannten vier Säulen der Work-Life-Balance. Die werden definiert als Beruf, Gesundheit, Soziales und Sinnlichkeit, also mehr das Kulturelle und das Musische und das Künstlerische. Also wenn man diese vier Bereiche in eine gesunde Balance bringt, hat man eigentlich alle Voraussetzungen für ein glückliches Leben.
Dann hat man die Work-Life-Balance, wenn man so will. Es ist die Balance zwischen diesen vier Säulen, Beruf, Gesundheit, Soziales, ich sag mal Kulturelles, halt dann eben gegeben.
Für mich löst das schon wieder Stress aus, weil wenn ich mir überlege, ich schlafe 8 Stunden und habe dann noch 4 Säulen, die ich in den anderen 16 Stunden meines Alltags bedienen muss, komme ich in Stress. Also ich bin ja dann verpflichtet für mein Wohlergehen, jetzt muss ich aber auch genug soziale Kontakte haben. Jetzt muss ich auch genug musische und Museen und künstlerische Veranstaltungen besucht haben. Jetzt muss ich gucken, dass ich meinen sportlichen, gesundheitlichen Aspekt in den Vordergrund stelle. Und jetzt muss ich auch noch dann meine Arbeitswelt. Also für mich klingt das sehr konstruiert.
Ja, du schaust jetzt auf einen Tag von 24 Stunden. Ich würde eher auf eine, sagen wir mal, Woche schauen, auf einen Monat. So, dann habe ich einen größeren Zeitraum, in dem ich diese 4 Säulen halt unterbringen kann. Aber sinnvoll ist es schon, diese irgendwie halt eben tatsächlich unterzubringen, ja.
Ich frage mich halt nur, kann man das so strikt trennen? Weil für mich hat ein Arbeitsbereich ja durchaus auch was mit Sozialem zu tun. Ich meine, wir beide sitzen hier und reden miteinander. Du hast einen äußerst sozialen Beruf, so das heißt für mich, sind das eigentlich keine so statischen Grenzen, sondern eher fließende. Ich frage mich, ob das so strikt getrennt werden kann.
Ich glaube, das kann es nicht und das muss es auch nicht. Mhm. Es geht lediglich darum, sich bewusst zu machen, dass es diese Säulen gibt, dass die Grenzen durchaus auch fließend sind. Also Arbeit ist auch etwas Gesundes. Berufliches Engagement ist halt eben auch etwas Gesundes. Und mit Arbeit ist ja nicht ausschließlich Stress und Unangenehmes verbunden, sondern halt eben auch etwas, den Körper, den Geist aufbauendes. Mhm. Es würde etwas fehlen, wenn ich keine sinnvolle Arbeit habe oder dieser nachgehen kann. Natürlich gibt es auch die Erscheinungen, dass Arbeit krank macht und unangenehm ist und nicht gut tut. Das ist gar keine Frage. Aber das Fehlen von Arbeit, das Fehlen von beruflichem Engagement, das Fehlen für das Einsetzen, zum Beispiel ein Einkommen zu generieren und da auch Schaffenskraft reinzusetzen, ist etwas Ungesundes. Also mit Gesundheit ist nicht ausschließlich sportliche Betätigung zu tun, so und so viele Schritte am Tag zu gehen, ins Fitnessstudio zu gehen, zu joggen, Ski zu fahren, Tennis zu spielen oder was auch immer, sondern Gesundheit ist, glaube ich, da deutlich ganzheitlicher zu sehen. Genauso ist es, glaube ich, auch mit dem Bereich Soziales, also der Umgang mit Menschen. Das habe ich am Arbeitsplatz, das habe ich im Fitnessstudio, das habe ich im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Da sind auch die Grenzen fließend. Und Kultur sehe ich nicht unbedingt lediglich als den Besuch von Konzerten oder Museen, sondern das ist insgesamt die Art und Weise, wie wir in unserem Kulturkreis unser Leben gestalten.
Ich würde Arbeit aber nicht nur definieren als etwas, was dazu da ist, um wirtschaftliches Einkommen zu generieren. Ich meine, ich spreche da Hausfrauen an, Mütter an, die durchaus auch im Arbeitsbereich sind und ihren Beitrag dazu leisten zum Wohle der gesamten Familie.
Gebe ich dir unbedingt recht. Ja, sehe ich auch so.
Das ist für mich genauso ein Arbeitsbereich. Und von dem Arbeitsbereich, ich kann ja nicht von den Kindern nach 4 Stunden die Kinder fallen lassen und kann dann sagen, ich gehe jetzt zum Sport. Sondern Kinder sind ja 24/7 am Start.
Ja, gar keine Frage. Deswegen plädiere ich ja noch einmal dafür zu sagen, Beruf und Arbeit ist nicht ausschließlich im Sinne von Erwerbsarbeit zu verstehen, sondern das ist halt eben auch die Tätigkeit im Haushalt. Im Übrigen eine Tätigkeit, die ich deutlich zu wenig gewertschätzt wahrnehme. Das muss man auch klar sagen. Also das bisschen Haushalt ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Das ist oft noch in den Köpfen ja, vorhanden. Das merke ich schon irgendwie. Übrigens auch generationenübergreifend. Also das beobachte ich durchaus auch. Ich glaube, dass es da wichtig ist, auch den Bereich der häuslichen Arbeit, der Hausarbeit deutlich auch noch einmal in den Blick zu nehmen und auch in der Tat
Kindererziehung
wertzuschätzen. Ja, genau, auch zum Beispiel. Ja.
Also das sehe ich ganz deutlich so, weil wir haben diese Work-Life-Balance und dass das halt auch ein Vorteil ist. Als Wirtschaftsthema für einen wirtschaftlichen Wachstum finde ich einfach schade, weil der Begriff der Arbeit damit reduziert wird auf ausschließliche Werthaftigkeit, wenn ich auf gut Deutsch Geld generiert wird.
Erwerbseinkommen.
Richtig.
So, das ist das Ziel von Arbeit. Das ist aber eine Schräglage, wenn ich das so ausschließlich definiere.
Stimme ich dir vollkommen zu. Gleichzeitig hat sich jetzt ja die Arbeitswelt vor allen Dingen durch Corona gerade deutlich verändert. Stichwort Homeoffice, Remote Work, also das heißt, ich arbeite 3 Tage oder habe eine freie Gestaltung, ob ich jetzt 8 Stunden an dem Tag oder 2 Stunden arbeite. In dem Moment verschieben sich aber ja auch diese strikten Grenzen von Work und Life, weil jetzt meine Arbeit durchaus auch in meinem privaten Umfeld stattfindet. Also sprich, diese strikten Arbeitsräume, ein Arbeitsplatz, ist auf einmal ein privates Arbeitszimmer oder ein privates Wohnzimmer geworden.
Etwas, was ich hochproblematisch finde. Also das Stichwort Homeoffice hat meiner Meinung nach durchaus auch erheblich negative Auswirkungen. Also es kann auch gut tun, das häusliche Umfeld zu verlassen, um ins Büro zu fahren zum Beispiel.
Also das kann ich ausführen. Ich bin sehr lange alleinerziehende Mutter gewesen und voll berufstätig. Und für mich war es ganz, ganz wichtig, diese 2 Welten, Mutter und beruflicher Alltag, dass ich das trennen konnte. Und das war für mich, die Trennung war für mich der Arbeitsweg, die Fahrt zum Arbeitsplatz. Wenn ich das Kind in der Schule abgegeben habe, konnte ich mich wirklich auf meine Arbeit einstellen und auf meine Arbeit einschwingen. Und genauso umgekehrt, wenn ich vom Arbeitsplatz abends gefahren bin, konnte ich mich jetzt wieder auf mein Muttersein einstellen, auf meinen familiären Alltag.
Also da sprichst du im Grunde genommen auch Abwechslung an, ne? Es wechseln sich verschiedene Phasen am Tag ab. Phasen, mit denen ich mit Menschen zusammen bin, das eigene Kind, der Kollegenkreis, wie auch immer. Ich glaube, das ist etwas, was sehr gut tun kann. Das muss ich sagen. Was ich noch anfügen möchte, ist ein weiterer, wie ich finde, negativer Aspekt des Homeoffices, ist der Gedanke der Heimarbeit. Mhm. Wir haben zum Beispiel im 19. Jahrhundert ein erhebliches Problem mit der Heimarbeit gehabt. Die Weber zum Beispiel mussten viel zu Hause arbeiten, haben Aufträge bekommen, die unter denen sie geächtzt haben. Also Arbeitgeber haben nicht einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, sondern sind quasi eingedrungen in das häusliche Umfeld, haben Menschen unter Druck gesetzt und sie mussten zu Hause Arbeitsleistung erbringen. Und da hat kein Mensch darauf geachtet, wie viel gearbeitet wird, also wie groß der Stundenumfang gewesen ist, wie alt die Menschen gewesen sind oder wie jung die Menschen gewesen sind, die dort gearbeitet haben. Also das Einwirken auf auch soziale Komponenten des Arbeitens, ich meine sozialpolitische Komponenten des Arbeitens, ist mit dem Verlassen des häuslichen Umfeldes und dem Arbeiten in zum Beispiel, wie gesagt, Büroräumen deutlich anders gegeben. Also das ist ein Aspekt, den ich auch nochmal durchaus wichtig finde. Es fehlt im guten Sinne sozialpolitische Kontrolle, wenn im Homeoffice gearbeitet wird.
Nicht nur Kontrolle, sondern auch Gemeinschaft.
Auch Gemeinschaft, ja.
Also Gleichgesinnte, also meine Arbeitskollegen, das soziale Miteinander mit Arbeitskollegen fehlt irgendwo, weil du jetzt ja in deinem privaten Umfeld bist und das ist eine ganz andere Herausforderung. Das heißt, du hast keine Gleichgesinnten, die gleichen Themen in deinem Arbeitsumfeld betreffen, die ein Verständnis dafür haben, wo du vielleicht mit deiner Arbeit gerade hängst oder alleine dieses berühmte mal schnellen Kaffee in der Kaffeeküche gemeinsam trinken und irgendwie mal über ein gemeinsames Problem besprechen, gemeinsames Problem diskutieren, das fällt völlig weg.
Genau, das sind die sozialen Kontakte. Mhm. Wie gesagt, ich schaue noch einmal auch auf das Sozialpolitische. Mhm. Ja, eine Person kann mit Aufträgen so gefüllt werden, und das nennt sich dann Zielvereinbarung, dass das doch erheblich außerhalb einer Balance ist, wenn ich mich sehr stark aufs Homeoffice verlege.
Da stimme ich dir auch zu. Also ich bin in meiner Selbstständigkeit aktuell, arbeite von zu Hause und sehe da das Problem, dass ich nie Feierabend habe, weil der Schreibtisch steht mitten in meinem Wohnbereich. Du siehst immer, ach, ich mache das noch mal eben, ich könnte das noch mal eben. Gleichzeitig denkt deine Familie, oh, sie ist ja den ganzen Tag zu Hause, sie könnte ja auch mal für uns und sie könnte auch mal hier im Garten was machen. Also das heißt, das sind so fließende Grenzen, dass es manchmal ganz schwierig ist, da zu sagen, okay, ich lasse jetzt den Stift fallen, ich mache jetzt Feierabend. Und gleichzeitig siehst du aber, ich könnte hier noch was machen und du hast eigentlich kein Ende.
Die gleiche Verfügbarkeit habe ich ja auch im Pfarrhaus.
Ja.
So, also Homeoffice ist für mich Standard. Mhm. Im Erdgeschoss sind die Büroräume, der Pfarrsekretärin, mein Büro ist dort, Besprechungsraum und so. Diese Ebene ist im Erdgeschoss und ich wohne im Stockwerk darüber und bin auf diese Art und Weise immer erreichbar, sowohl an der Haustür als auch übers Telefon oder übers Mobiltelefon. Also das ist schon ein gewisser Stress. Allerdings, wie gesagt, ich bin Priester, habe mich zu diesem auch entschlossen. Ich will darüber gar nicht meckern. Es geht nur darum, eine starke Verfügbarkeit löst durchaus Stress aus. Und man muss schauen, dass das in eine gute Balance mit einem Ausgleich kommt.
Das sehe ich ganz genauso. Gleichzeitig spricht das aber auch ein Problem an, was ich grundsätzlich mit dem Begriff der Work-Life-Balance habe. Denn ich frage mich, wie kann man das eigentlich trennen? Also Work und Life wird getrennt, ist aber etwas, was für mich aber eigentlich zusammengehört. Das suggeriert so ein bisschen das Gefühl, das eine mag ich und dem gehe ich, das muss ich in Ausgleich bringen mit etwas, was ich nicht mag, was ich aber trotzdem tun muss. Das ist für mich so ein bisschen eine Illusion, weil Work und Life sind für mich zwei Bereiche, die sich eigentlich nicht trennen lassen.
Das sehe ich ja genau so. Das war für mich durchaus ein Beweggrund, halt eben auch dieses Leben führen zu wollen, das ich führe. Mhm. Also ich persönlich kann auch nicht unbedingt trennen zwischen Arbeiten und Leben, sondern das geht für mich ineinander über. Natürlich mit Phasen am Tag, da sitzt man am Schreibtisch, da ist das völlig klar. dass man arbeitet und solche Sachen. So, aber für mich, das ist jetzt auch der Komfort eines Kreativberufes, wie ich ihn habe, dass das relativ gut zu machen ist. So, das ist der, ja, Luxus, den ich habe und der mir auch sehr gefällt. Ich mag meine Tätigkeit als Priester, ich mag meine Arbeit, aber es ist für mich persönlich weniger ein Arbeiten als vielmehr ein Lebensstil.
Ja, für mich genauso.
Und in diesem Stichwort Lebensstil, da gehen halt eben die Bereiche Beruf, Gesundheit, Soziales, Kulturelles, also diese vier Säulen der Work-Life-Balance ineinander über. Aber wie gesagt, das ist der Komfort einer Person, die in einem Kreativberuf tätig ist, wie das bei mir der Fall ist.
Geht mir ähnlich. Also ich liebe meine Arbeit. Ja. Also ich muss mich von meiner Arbeit nicht erholen, weil das ein Teil meiner Persönlichkeit ist, ein Teil meines kreativen Ausdrucks, ein Teil meines gesamten Seins. Also für mich, finde ich, ist das eine falsche Annahme zu glauben, Leben ist etwas, was außerhalb meiner Arbeit stattfindet. Das ist für mich nicht so.
Wie gesagt, für uns, die wir in kreativen Berufen tätig sind, ist das so, wie du es gerade beschrieben hast. Ich muss allerdings auch fairerweise sagen, dass ich habe ja auch ein Leben davor gehabt, bevor ich Priester geworden bin. Da ist es schon so gewesen, dass die Arbeitszeit, die ich dann dort verbracht habe in meinem Beruf, ich bin ja gelernter Fleischermeister und Betriebswirt und habe in der Fleischindustrie gearbeitet, das ist schon deutlich anders gewesen, als jetzt in einem Kreativberuf tätig zu sein. Da war es in der Tat so, dass ich schon auch froh war, wenn Wochenende war, wenn der Arbeitstag vorbei war. Das ist eine Frage auch des Wohlfühlens. Und da habe ich schon gemerkt, ja, okay, die 8, 9 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden, je nach Saison, was wir gerade so zu tun hatten, da muss ich schon auf eine gewisse Balance, sag ich jetzt mal, auch nochmal speziell achten.
Aber das ist ja dann eher eine Balance zur Arbeitszeit als zu der Arbeit als solches.
Ja, das stimmt, genau. Also das finde ich gut, dass du das so sagst. Also die Definition Arbeitszeit und Arbeit als solches auch noch einmal zu trennen und für sich separat zu definieren.
Wie gesagt, weil ich verstehe das, dass es Berufe gibt, die man vielleicht nicht per se mit Liebe und Leidenschaft erfüllt. Aber ich frage mich natürlich, dann sollten wir vielleicht doch eher gesellschaftlich Berufe entwickeln. Ich träume jetzt mal, die den natürlichen Talenten, Fähigkeiten, dem Gusto von Menschen entsprechen.
Ja, ich glaube, es ist auch Sache der Person, Sache des Menschen, halt eben zu schauen, wer bin ich? Was sind meine Talente, Neigungen und Fähigkeiten? Was möchte ich? Was kann ich? Und was halt eben auch nicht? Und es ist schon wichtig, halt eben nicht an seiner Persönlichkeit vorbeizuleben. Sonst kommt etwas aus der Balance. Und das wird im Grunde genommen letztlich gesundheitsschädlich sein. Sowohl körperlich als auch geistig.
Aber dann liegt das nicht an der Arbeit als solches, sondern dass ich im falschen Beruf bin.
Genau.
Das sehe ich ganz genauso. Ich habe zum Beispiel mir mein Studium im Gartenlandschaftsbau verdient. Und das war großartig. Auch wenn es nicht der Beruf ist, den ich jetzt hinterher erlernt habe und ausgeübt habe, ist das aber trotzdem eine ganz großartige Erfahrung gewesen. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit eine innere Einstellung ist, die man zu seinem Beruf mitbringt. Selbst wenn ich mich in dem Bereich bewege, der jetzt vielleicht nicht per se meine Homebase ist oder das, was meiner Natur entgegenliegt. Aber ich finde, man kann in jedem Beruf etwas finden, was auch ein Stück weit einem Freude bereiten kann. Wenn ich natürlich morgens aufstehe und schon das Gefühl habe, ich schleppe mich zur Arbeit, dann ist ganz klar, dass Arbeit etwas ist, wovon ich mich erholen muss, weil es mich psychisch auf Dauer belasten wird, dass ich nicht mit Freude aus dem Bett springe und sage, juhu, endlich beginnt mein Arbeitstag.
Ja, also noch einmal, ein klares Plädoyer dafür, zu schauen, wer bin ich, was kann ich, was kann ich nicht, welche sind meine Talente, Neigungen und Fähigkeiten. Und hoffentlich hat dann diese Person die Möglichkeit, dem auch nachzugehen. Das wünsche ich wirklich.
Das wünsche ich auch jedem.
Ganz klar, das wünsche ich jedem. Das ist auch zum Beispiel etwas, was ich klar sage, wenn ich mit Schülerinnen und Schülern zusammen bin. Ich bin hin und wieder engagiert in einer Firmenvorbereitung. Dann habe ich so 15-, 16-, 17-jährige Schülerinnen und Schüler, Jugendliche vor mir, denen gebe ich das ganz klar mit auf den Weg. Also hört auf euer Inneres, sag ich mal. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was möchte ich? Und lasst euch nicht in irgendwelche Korsetts oder Formen drücken. Das wird sich im Laufe des Lebens ganz klar negativ auswirken. Das ist natürlich auch durchaus mit Konflikten behaftet, gar keine Frage. Wenn es da Familientraditionen gibt oder Ansichten innerhalb einer Familie, dem das, was ich gerade dargestellt habe, klar widerspricht. Aber dann lege ich mich halt eben mit den Eltern oder Großeltern an.
Das sehe ich ganz genauso. Und auch ich kann nur ein Plädoyer dafür vom Stapel lassen, dass wir wirklich eine Arbeit definieren, uns gestalten und auch leben, die uns erfüllt, die uns Spaß und Freude macht. Und das wird nicht jeden Tag nur Spaß, Freude und Leidenschaft sein. Also das wird auch Tage geben wie Zähne putzen. Das mache ich auch nicht mit Liebe und Leidenschaft, aber ich tue es, weil es halt eine Notwendigkeit ist, das zu tun. Und weil es ein Teil meines Lebens ist, meiner Gesundheit, meiner Körperhygiene, dass ich mir die Zähne putze.
Ich glaube, es geht auch nicht unbedingt um Freude und Spaß, sondern es geht um Sinn und Zufriedenheit. Das ist etwas ganz anderes. Also in sich zu spüren, die Tätigkeit, der ich nachgehe, die macht Sinn. Und sie macht mich auch zufrieden, weil ich mich einbringen kann. Geistig, körperlich, durch das, was mich halt eben ausmacht, was ich gelernt habe, weil ich es auch gerne gelernt habe. Dann sieht die Sache, glaube ich, ganz anders aus.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Die Sinnhaftigkeit in dem, was ich tue, muss ich für mich selbst erschließen. Und das glaube ich auch, dass das ganz elementar ist.
Ja, unbedingt.
Und das ist eine Sinnhaftigkeit, die sich für jeden Einzelnen ergeben muss, unabhängig davon, ob andere das so sehen, ob die Eltern, die Großeltern, die Gesellschaft, wer auch immer das so sieht. Wenn das etwas ist, was ich für mich selbst als Sinnhaftigkeit definiere und auch etwas, was ich durchstehen möchte, was ich machen möchte, habe ich auch die Kraft und die Liebe und die Leidenschaft. Und dann ist das nichts, keine Arbeit, vor der ich fliehen muss, flüchten muss oder die ich in irgendeine Form in der Balance bringen muss.
Genau.
Denn Arbeit kann auch Freude machen.
Ja, soll sie ja auch. Also das ist ja gar keine Frage. Also Sinn und Zufriedenheit hat ja nichts damit zu tun, dass es freudlos ist. Ich will ja auch lachen. Ich will ja auch meinen Spaß haben am Arbeitsplatz mit den Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich zusammen bin. Oder mit der Kundschaft, mit der ich Kontakt habe, wie auch immer. So, das spielt ja keine große Rolle. Für mich sind es halt auch Gemeindemitglieder. Und ich kann sagen, wir lachen auch schon eine ganze Menge. So, wir feiern ordentlich, wie sich das gehört. Also das ist auch das, was dann halt eben Leben ausmacht.
Ja.
Es wird auf der einen Seite der Kopf angestrengt und die Ärmel aufgekrempelt und dann wird geleistet. Gleichzeitig gibt's halt dann eben auch die Feier, die sich dem anschließt.
Ja.
Das Und ist, glaube ich, das Wichtige. Also, ja.
Das Verbindende wieder.
Ja, einmal das Menschenverbindende, aber halt eben auch das Verbindende zwischen der beruflichen Tätigkeit, der Arbeitsleistung, die zu erbringen ist, und halt eben dem, was dann sozial an Kontakten es gibt. Und das ist letztlich auch das, was dann mit Kultur ausmacht. Das Und halte ich da in diesem Zusammenhang für etwas ganz Wichtiges und ich möchte fast sogar sagen, auch Entscheidendes.
Und da kommt für mich dann wieder unser christlicher Glaube ins Spiel, auch Gott ins Spiel, weil das für mich auch das Verbindende ist, sprich, wo Leben überhaupt erst möglich wird. Also sprich, die Kraft Gottes hilft mir auch, meine Arbeit, meine Talente und auch Dinge in meinem Leben durchzustehen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick amüsant, spaßig und lustig, aber notwendig sind.
Ja, sehe ich auch so, aber führ mal weiter aus.
Wir haben jetzt sehr viel über den Begriff des Arbeitens gesprochen, wie wir beide Arbeit verstehen, dass Arbeit für uns zum Leben dazugehört. Gleichzeitig sagt die Bibel, ein Leben ohne Jesus Christus ist kein Leben. Und ich kann das nur unterstreichen und unterstützen, indem ich sage, eine Ausrichtung auf den Geist Gottes hilft, dass ich nicht immer meine Erfüllung in einem horizontalen Beruf sehe, in einer horizontalen Verbindung sehe, in einem horizontalen Tun sehe, sondern ich bin zufrieden in dem, dass ich erfüllt bin durch den Geist Gottes.
Finde ich gut, was du sagst. Dadurch kommt das Vertikale noch einmal rein. Also ich glaube schon, dass wenn wir im Horizontalen bleiben, also lediglich auf unserer weltlichen, menschlichen Ebene, etwas fehlt. Also ein Leben ohne Gott ist eine Existenz. Leben mit Gott ist halt eben Leben. Und da kommt noch einmal deutlich mehr dazu, qualitativ und auch quantitativ. Das glaube ich schon.
Und da glaube ich, dass Gott das verbindende Element ist, das, was du mit und angesprochen hast, weil dann bin ich in meinem Sein auf Gott ausgerichtet und dadurch erhält meine Arbeit und mein Sein und mein soziales Leben, das ist alles in einer einheitlichen Verbindung nach oben ausgerichtet und das ist dann eine ganz andere Relevanz.
Genau, also es geht darum, auch das biologische Leben, das wir haben, im Grunde genommen wahrzunehmen und auch noch einmal zu übersteigen.
Ja.
So, darum, das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, halt die geistliche Komponente noch einmal auch mit reinzunehmen. Auch sich bewusst zu machen, das Leben hat einen Anfang und das Leben hat ein Ende. Und die Zwischenzeit ist zu gestalten, egal in welcher Phase ich bin. Und ich nutze auch diese Zwischenzeit, um mich auf das Ende halt eben vorzubereiten. Mhm. Und auch das ist Leben. Die Endphase des Lebens. Mhm. Da ist ganz oft, das muss ich klar sagen, wenn ich zum Beispiel in der Sterbebegleitung bin, vieles in einer Balance. Oder wird noch einmal bewusst in einer Balance gebracht. Wenn Kinder sich um ihre Eltern kümmern, wenn die Enkelkinder ans Sterbebett kommen, da wird noch einmal sehr viel Soziales, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, in Form von Liebe, von Zuneigung, von Mitleid zum Ausdruck gebracht. Da wird Kultur gepflegt, nämlich die des Abschiednehmens. Mhm. Und nicht des Tschüss-Sagens, sondern ein Lebewohl. Also das ist auch ein Punkt, der dann noch einmal in ja, Work-Life-Balance außerhalb des ökonomischen, des beruflichen, des Arbeitslebens zu sehen ist, da kommt nochmal eine ganz andere Komponente dazu. Und da sind wir eben nicht im Bereich des Lifestyles, sondern des Lebensstils. Das ist etwas ganz anderes.
Und sehr häufig hörst du ja sicherlich auch dann, das sieht man ja in Traueranzeigen auch, ein arbeitsreiches Leben hat sich zu Ende geneigt oder hat sich erfüllt. Und da finde ich schon auch wieder den Hinweis darauf, dass Arbeit und arbeitsreich ein arbeitsreiches Leben, das ist nicht zu trennen, Arbeit und Leben, sondern ein arbeitsreiches Leben.
Genau, das ist sicherlich deutlich ausgeprägter bei der älteren Generation, die dann verstirbt. Da hat Arbeit noch einmal einen anderen Stellenwert gehabt, als das bei Jüngeren der Fall ist. Obwohl auch die jüngere Generation, egal was gerade en vogue ist in den Medien, um Arbeit und auch um viel Arbeit nicht herumkommen wird. Aber das ist noch einmal ein ganz anderer Aspekt.
Ich glaube aber, dass das auch gar nicht, also sie scheuen sich auch, glaube ich, nicht unbedingt vor Arbeit. Ich habe eher das Gefühl, dass die junge Generation, die jungen Menschen jetzt einfach mit dem beruflichen Wandel dieser Arbeitswelt gar nicht so schnell hinterherkommen. Stichwort KI. Das heißt, viele Arbeitsplätze lösen sich gerade auf im technologischen Bereich, werden durch künstliche Intelligenzen ersetzt. Also das heißt, da entstehen völlig neue Berufsgruppen, denen auch immer nicht unbedingt die schulische Bildungsausbildung gerecht wird, als Stichwort Digitalisierung. Also ich glaube, die Jugend hat eher das Problem, dass sie nicht wissen, wohin sollen sie ihre nächsten Schritte lenken in die Arbeitswelt. Gleichzeitig haben sie ja nicht wie wir, ich sag jetzt ich mal als Kind der 90er, die Zukunft stand uns offen gefühlt. Dieses Gefühl haben junge Menschen heutzutage nicht, wenn sie ins Berufsleben eintreten. Sprich, bleibe ich 30, 40 Jahre in dem Betrieb, ist meine Rente gesichert. Also das heißt, da ist eine ganz andere Entwicklung gestanden auf dem Arbeitsmarkt.
Also zunächst einmal finde ich gut, dass du und ich hier eine Lanze für unsere jungen Menschen, für Jugendliche und junge Erwachsene bricht. Also ich sehe sehr klar, dass unsere Jugendlichen, unsere jungen Erwachsenen leistungsbereit und leistungsfähig sind.
Das sehe ich auch so.
Also unbedingt. Und ich glaube, wir haben es in den 90er Jahren deutlich leichter gehabt. Die Mauer war gefallen, der eiserne Vorhang war gefallen. Im Grunde genommen stand eine klare und lange Friedensperiode vor uns, in die hinein wir uns entwickeln und auch wirtschaften konnten. Das ist mit Sicherheit mit Corona, mit dem Ukraine-Krieg und den weiteren Konflikten, in denen wir gerade stehen oder die möglicherweise auf uns zukommen, für junge Menschen deutlich herausfordernder geworden. Und da sollten wir erst einmal Respekt vorhaben.
Das sehe ich auch so.
Und nicht schimpfen im Sinne von, die Jugend von heute kann nichts mehr. Das ist, glaube ich, großer Unsinn. Die stehen in gewaltigen Herausforderungen und wir werden da auch noch eine Menge von mitbekommen in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren. Also wir haben da auch noch Berufsleben mit zu gestalten. Gleichwohl muss geschaut werden, ja, wie begleiten wir denn junge Menschen? Gleichzeitig muss geschaut werden, wie stellen wir uns denn ein? Also ich bin 50. So, und wie gesagt, ich habe noch 20 Jahre berufliche Tätigkeit vor mir. Also das Einstellen auf diese neuen Phänomene, die da auf uns zukommen, die wahrscheinlich auch schon angefangen haben, das wird noch einmal eine wirkliche Herausforderung sein.
Gleichzeitig ist es aber auch ein Stück unserer Verantwortung, der Jugend auch da Perspektiven zu bieten und sie auch zu begleiten auf diesem Weg der Sinnsuche. Weil einfach nur zu sagen, die haben keinen Bock oder die sind nicht belastbar oder die sind nicht leistungsfähig, nicht leistungsbereit, das sehe ich einfach nicht so. Sondern ich glaube, genau wie du, die sind enormen Herausforderungen ausgesetzt, denen du und ich nicht ausgesetzt waren und wo ich einfach trotzdem aber auch sagen muss, auch wir waren die Null-Bock-Generation. Jede Generation hat immer ihre Stempel aufgedrückt bekommen, wie jetzt Generation Z. Also das heißt, alle kriegen immer diese Etiketten um den Hals gehängt. Gleichwohl sehe ich das genauso wie du. Es ist ganz schwierig, jetzt da auch einen Rat zu geben, weil eben diese Arbeitswelt sich so extrem ändert.
Also der Rat, den ich auf jeden Fall geben möchte, ist, lernt etwas Vernünftiges, seid fleißig, krempelt die Ärmel auf, strengt euren Kopf an. Also Stichworte wie Wirtschaft, Leistung, Eigentum, ich glaube, die bleiben erhalten und müssen auch gepflegt werden. Und das muss auch, glaube ich, in politische Programme und auch in persönliches Engagement einfließen. Was ich unbedingt wichtig finde, Menschen mitzugeben, egal ob sie nun 20 sind oder 50 oder 55, ist, sei dir im Klaren darüber, worauf du stehst. Also nicht im Sinne, was dir gefällt, sondern was ist der Grund, das Fundament, auf dem ich stehe. Das ist, glaube ich, wichtig. Was ist meine Ethik, was ist meine Moral? Was ist das, was mich im Grunde genommen prägt? Auch mein geistiges und mein geistliches Leben. Ich sage sehr klar, das gehört zu einer Work-Life-Balance unbedingt dazu. Und das ist deutlich mehr als Lifestyle. Das ist mein persönlicher Lebensstil. Welche sind meine Werte, nach denen ich handle? Welche Haltungen entwickle ich? Wovon lasse ich mich sinnvollerweise prägen? Sinnvoll ist es dann, auf das zu schauen, was Leben möglich macht.
Und Leben auch als Geschenk wieder wahrzunehmen und auch zu sagen, wie kann ich dieses Geschenk selber mit Leben erfüllen, mit einer Sinnhaftigkeit. Also das heißt auch wieder die Eigenverantwortung mehr aktivieren für sich selber, um zu sagen, ich kann auf dieses Leben Einfluss nehmen, ich kann vielleicht nicht auf alle äußeren Umstände Einfluss nehmen. Ich habe keinen Einfluss auf die Friedenssituation in der Ukraine. Ich habe keinen Einfluss auf gewisse gesundheitliche Pandemien und was auch immer. Aber du hast sehr wohl einen Einfluss darauf, mit welcher Einstellung du deinem Leben begegnest und auch deiner Arbeit begegnest.
Ich glaube, es geht darum, das Beste aus der Situation zu machen, in die wir gestellt sind. Also ich gehe schon davon aus, und das beobachten wir ja auch, dass alle globale Politik sich lokal auswirkt. Das heißt, sie betrifft mich relativ schnell und auch klar und direkt. Gleichzeitig ist es eine Frage der Haltung, wie komme ich in diesen Situationen zurecht? Wer sind meine Freunde? Und das sind nicht unbedingt nur diejenigen, mit denen ich Spaß habe, sondern das sind die, auf die ich mich verlassen kann.
Richtig. Das Leben ist kein Ponyhof, ist so ein berühmter Begriff. Und das ist einfach so. Darauf muss man sich einstellen. Es gibt kein Leben, wo alles 24/7 nur zu meiner Zufriedenheit läuft, so dass ich mich wohlfühle, dass ich glücklich bin. Die Welt wird sich nicht so drehen, dass nur ich zufrieden bin. Die Menschen werden sich nicht so verändern, dass ich immer nur happy bin. Das ist eine Fehlannahme. Sondern ich glaube, deswegen komme ich wieder auf diese Trennung von Work-Life-Balance, man ist gut daran beraten, wenn man erkennt, dass das zusammengehört. Und es ist meine innere Haltung, meine innere Einstellung, die ich beeinflussen kann.
Genau, noch einmal. Die strenge Trennung zwischen Beruf, Gesundheit, Sozialem und Kulturellem funktioniert nicht, sondern das Ineinanderübergehen dieser vier Bereiche. Das ist, glaube ich, das, was dann zu einer wirklichen Work-Life-Balance führt.
In dem Sinne, hat mir Spaß gemacht, Jan, war wieder ein spannender Podcast mit dir. Und wir gehen jetzt auch in eine Work-Life-Balance.
Mir hat's auch Spaß gemacht.
Bis zum nächsten Mal.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.